fand, dass Journalismus erfahrbar zu machen, das ist hier perfekt gelungen. Und ich war nach 10 Minuten drin und habe mich dann immer schon auf die nächste Folge gefreut.
Ja, ich muss euch da ein bisschen in die Parade fahren. Ich bin leider überhaupt nicht warm geworden mit diesem Podcast.
Ich finde, der Podcast hat es dann auch so ein bisschen ausgereizt für mich ab 1,5 Folgen, das, auch dieses Gimmick.
Bis dahin war das für mich Akten ablegen als Podcast.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da, das war so das Element von dem Podcast, mit dem ich am Anfang auch so ein bisschen gefremdelt habe, weil ich fand, dass es so sehr nach Klischee klang.
Ich bin total dankbar, dass du mir diesen Podcast vorgestellt hast, weil sonst wäre ich niemals, das ist ja manchmal so, ne, man wäre niemals von selber drauf gekommen und ich habe mal einen Blick in eine neue Welt geworfen.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Hallo zu Über Podcast, wo sich drei Menschen treffen und über neue und auch vielleicht ein bisschen ältere Podcasts sprechen, die ihnen gerade viel bedeuten, die sie aktuell beschäftigen oder über die sie viel nachdenken. Ich bin Mike Herbstreut und dabei ist heute Kais Harabi aus der Über Podcast Redaktion. Hallo Kais.
Hallo.
Und Steffi Banowski, Moderatorin bei NDR und für Enjoy hostet und produziert sie zusammen mit Anne Radatz den Podcast Flexikon.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Hallo Steffi.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Flexikon gibt's seit 2021. Und du und Anne, ihr habt das mal bezeichnet als Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Zum Beispiel, wie man lernt, Nein zu sagen, wie man gut Dirty Talk macht, wie man Freunde findet, wie man damit umgeht, wenn die Eltern älter werden und Hilfe brauchen oder auch, wie man verzeiht in einer der letzten Folgen, die ich sehr schön fand und da hören wir einmal kurz rein.
Kannst du gut verzeihen oder bist du nachtragend?
Man müsste ja wissen, ob man etwas zu verzeihen hat. Ich bin ja jemand, der eher immer denkt, bevor ich irgendjemand was krumm nehme, da jäte ich lieber nochmal den eigenen Vorgarten durch.
Und das wird
die eine oder andere
löblich.
Verfehlung, werde ich da wohl, ja, es wird löblich.
Ich denke mal, dass, also ich glaube, dass am Ende der Folge du mit dem Umgang besser dastehen wirst, als ich mit meinem.
Wieso? Wie bist du drauf?
Ich glaube, ich kann schon zumindest schwer vergessen. Ich kann mich vielleicht schon entscheiden, jemandem eine zweite Chance geben zu wollen, aber das Kopfkino fängt dann immer wieder an, mir die Szenen des Verrats nochmal in Zeitlupe vorzuspielen.
Bist du denn schon oft verraten und verkauft?
Na, oft weiß ich nicht.
Verschaukelt worden.
Ich glaube, ich wurde schon verraten, verkauft und verschaukelt. Ich habe aber auch schon verraten, verkauft und verschaukelt.
Ach,
ich plane dann schon wohl gerne Rachefeldzüge. Und ich bin, glaube ich, eher schlecht darin zu sagen, na, fang ich mal bei mir an, gucke ich doch erstmal, was ich
und was ist dann so ein guter Rachefeldzug? Machst du irgendwo Klingelmännchen oder schmierst du Zahnpasta unter die Klinge?
Ich glaube, ich habe in vielen Situationen die völlig falsche Einstellung, weiß ich jetzt schon, brauche ich keinen Flexperten, das ist mir bewusst, die völlig falsche Einstellung, dass ich denke, wenn mir jemand Schmerz zugefügt hat, auf welche Art und Weise auch
dann
immer.
Dann kneifst du zurück.
Ja, dann habe ich das Recht, dann habe ich ein Gut, denke ich dann immer. Mir ist aber bewusst, dass das dann am Ende nicht zufrieden führen wird, so in der Beziehungskonstellation. Aber das ist so mein Impulsverhalten, glaube ich. Würde ich gerne heilen lassen heute.
Steffi, man merkt, du und Anne, ihr kennt euch wahrscheinlich schon länger, oder? Eure Chemie legt das auf jeden Fall nahe, hätte ich jetzt mal geschätzt.
Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ihr seht schon, ich bin die Redliche und Anne ist diejenige mit den vielen Problemen. Das stimmt überhaupt nicht. Also wir transportieren das, was wir vermitteln wollen, auch gerne über eigene Fehlzündungen und davon gibt es sehr viele in unserem Leben.
Und dieses sehr persönliche, sehr offene, war das für euch von Anfang an klar, das braucht dieser Podcast, das müssen wir mit reinbringen, sonst macht es eigentlich gar nicht so richtig Spaß oder macht es gar nicht so richtig Sinn?
Naja, ich denke, es ist ja ein Self-Help- und Productivity-Format. Ne? man will ja was lernen und niemand möchte mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwas erklärt bekommen. Deshalb ist es immer sinnvoll, dass man durchaus auch herausstellt, dass man selber nicht perfekt ist und davon haben wir eine Menge. Und darüber hinaus haben wir dann ja Leute da und die nehmen die Themen ja richtig ernst und haben ja richtig Ahnung davon. Insofern, ja, finde ich das schon wichtig. Ich finde, das ist auch eine wichtige Form des Humors, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Und das, finde ich, wird gerade im Hörfunk, wurde das lange Zeit nicht genutzt, diese Möglichkeit, sondern da wurde immer gesagt, es muss immer alles richtig sein, was wir machen, was wir sagen, so werden wir sympathisch, aber das sehe ich gar nicht so.
Und du hast gerade schon angesprochen, ihr sprecht mit Leuten, die sich auskennen, Expertinnen, Experten. Gab es da so in letzter Zeit irgendwas, was dir extrem im Kopf geblieben ist, was wirklich zu so ein bisschen Self-Help bei dir persönlich geführt hat?
Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe direkt an das Thema Dirty Talk gedacht, weil das war ein sehr offenes Gespräch mit jemandem, der das beruflich macht und der das gerne macht, also der als Sexarbeiter in Berlin tätig ist. Und das muss ich sagen, habe ich für den Eigengebrauch noch nicht angewandt. Wer weiß, was noch auf mich zukommt. Aber nichtsdestotrotz gehe ich immer mit sehr viel Informationen nach Hause, die ich vorher nicht hatte. Und zum Beispiel was die Folge, die du gerade angespielt hast, wir haben da mit einem Paartherapeuten gesprochen. Der hat mir viel fürs eigene Gefühl mit an die Hand gegeben, was ich auch tatsächlich umsetze, um da mal ein Auge zuzudrücken. Ich glaube, das tut man in der Beziehung gut, aber man stellt auch oft fest, man macht schon viel richtig. Und man kommt auch oft in so eine Situation, wo man mal bei anderen Leuten reinguckt durchs Schlüsselloch und feststellt, nun gut, also Sex mit Luftballons, das konnte ich mir für mein eigenes Leben bisher nicht vorstellen, aber ich kann es jetzt nachvollziehen und das ist ja viel wert.
Das ist doch schön, wenn so ein Podcast ein Tor zu einer neuen Welt ist.
Absolut.
Ich finde, das ist auch so das Schöne an unserem Job, dass man halt irgendwie in solchen Gesprächen die Chance hat, immer selber auch dazu zu lernen und selber ja auch irgendwie mit daran zu wachsen, an dem, was man eigentlich so beruflich erfährt, und das finde ich irgendwie richtig, richtig toll und deswegen macht mir Podcasts machen auch so Spaß.
Das stimmt. Und ich finde, man, also so viele Interviews, wie ich in den letzten Jahren jetzt fürs Flexikon geführt habe, da hat sich wirklich viel Wissen angehäuft. Aktuell sind wir gerade an dem Thema Hygiene. Da habe ich jetzt mitgenommen, die Unterhose muss man wirklich nicht so häufig wechseln. Das werde ich wohl nicht zu Hause umsetzen. Das kann ich schon mal vorwegschieben.
Lass uns mal auf den Podcast schauen, den du, Steffi, mitgebracht hast. Der Fall von Gisèle Pelicot. Darüber hat der Spiegel einen Podcast gemacht. Avignon heißt er.
Ich bin Britta Sandberg. Seit über 5 Jahren berichte ich als Korrespondentin für den Spiegel aus Frankreich. Und das ist Avignon, der Prozess Pelicot, ein 8-Milliarden-Spezial.
Erzähl noch mal ein bisschen was über diesen Podcast, warum der dich gerade so beschäftigt.
Na, eigentlich wollte ich was Lustiges mitbringen, weil ich finde, in diesen Zeiten, da Doom hört man sich durch so viele politische Podcasts und halt auch durch so viele tragische Geschichten. Aber die Causa Pelicot ist ja durch viele Podcasts gegangen und aufgedröselt worden in unterschiedlichen Formaten. Aber diese Spiegelbearbeitung im Rahmen der Serie 8 Milliarden, die hat mich wirklich gefesselt. Und ich sage schon mal, die Produktion war es nicht, weil die war nicht so aufwendig. Ich finde, dass dieser Vierteiler, der ist damals entstanden im Rahmen des Prozesses, innerhalb der letzten 4 Wochen des Prozesses gegen den Hauptangeklagten Dominique Pelicot und die 50 Mitangeklagten. Und jede Woche ist eine Folge rausgekommen. Die letzte Folge dann nach der Verkündung des Urteils.
Gisèle Pelicot, qui va donc rejoindre une salle pour peut-être échanger avec ses avocats, se reposer. Un important.
Es ist der 19.12.2024. Ich bin jetzt in der Eingangshalle im Gerichtsfoyer vom Strafgericht in Avignon.
Qui est donc entrée dans la salle dans laquelle elle a l'habitude.
Im Hintergrund hört ihr all die anderen Journalisten, die jetzt ihre Aufsage machen.
Mon total est de 51 casi.
De 3 à 15 prison.
An diesem Vormittag ist das Urteil im Prozess Pelicot gefallen. Es lautet 20 Jahre für den Hauptangeklagten Dominique Pelicot. Das ist die Höchststrafe, die es in Frankreich für Vergewaltigung gibt.
Da war jetzt keine lange Zeit zwischen der Produktion und den tatsächlichen Begebenheiten. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man True-Crime-Format dazu sagen kann. Tut man vielleicht dem Format auch Unrecht, aber das ist ja relativ selten. Meistens sind in solchen Formaten die Sachlagen ja längst abgeschlossen. Und für mich war das eine ganz persönliche Sache, dass mich dieser Podcast so gefesselt hat. Ich glaube, es ist vor allen Dingen die Stimme und die Ansprache der Autorin Britta Sandberg. Für die Stimme kann sie ja nichts. Ist ja eine ganz altgediente und gute Journalistin und die bewahrt in der Ansprache, so empfinde ich das, das könnt ihr mir ja nachher mal sagen, ob ihr das ähnlich seht, so eine Förmlichkeit und journalistische Genauigkeit, aber trotzdem kommt man diesem Fall unglaublich nah. Und ich habe auch eine Idee, vielleicht seht ihr das ja nachher genauso, Ich habe das Gefühl, dass Britta Sandberg so spricht, wie ich mir Gisèle Pelicot persönlich vorstelle. Also eine Frau mit sehr viel Würde und trotzdem mit einer großen Verletzlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was mich so in diesen Bann gezogen hat.
Manchmal frage ich mich, was das Erste war, das mir aufgefallen ist an Gisèle Pelicot. Es muss ganz zu Beginn in den ersten beiden Wochen des Prozesses gewesen sein. Ich habe Gisèle Pelicot dort sitzen sehen, ganz vorne rechts im Saal im Strafgericht von Avignon, gleich neben den Richtern und Staatsanwältinnen. Sie saß sehr gerade und hat nach vorne geschaut. Sie hatte da noch diese Sonnenbrille auf mit den kleinen runden Gläsern. Ihre Augen konnte man nicht sehen. Irgendwas hat mich irritiert. Ich habe gedacht, erstaunlich, da vorne sitzt ein Opfer, das kein Opfer mehr sein möchte. Und ich habe mich gefragt, warum hat sie sich eigentlich keinen Panzer angelegt? Der Prozess in Avignon läuft seit dem 2. September 2024. An diesem ersten Tag ist der Salle Voltaire bis auf den letzten Platz besetzt. Es dürften um die 160 Menschen sein. Einen größeren Saal hat das Gericht nicht. Es ist ein ziemlich milder Sommertag. Gisèle Pelicot trägt ein dunkelgrünes Kleid mit dezentem Muster. Um den Hals hat sie eine zarte Goldkette. Später erzählen mir ihre Anwälte, dass Gisèle Pelicot diesen Tag seit Monaten herbeigesehnt habe. Aber sie fürchte sich auch vor ihm, vor den 69 Prozesstagen, die nun vor ihr liegen.
Ich fand, in dem Ausschnitt hat man ganz gut gehört, was du vorhin meintest. Diese Stimme, diese Würde hast du auch gemeint, die Britta Sandberg, so die langjährige Frankreich-Korrespondentin des Spiegels, da verkörpert und ihre sehr spezielle Perspektive als die Frau, die eben die Details beschreibt dieses Prozesses, die Details beschreibt der Angeklagten von Gisèle Pelicot, die einen so ein bisschen teilhaben lässt an ihrer Recherche, wie es da ist. Und ich fand tatsächlich sehr angenehm an dem Podcast, dass man Britta Sandberg da hat machen lassen. Also, dass man ihr niemanden zur Seite gestellt hat, sondern dass man da wirklich diese Expertin, die den Fall von Anfang an begleitet hat, sehr intensiv begleitet hat, dass man die da einfach wirklich so ins Zentrum stellt. Die kann davon erzählen, wie sie das alles mitgekriegt hat. Und das war für mich so eine Form. Ich hatte, als der Fall Pelicot dann aufkam, da war klar, okay, darüber wird es einige Podcasts geben, weil es einfach so ein unfassbar monströser Fall ist. Und ich finde, das ist für mich auf eine journalistische Art und Weise die Variante, die mir vielleicht am besten gefällt oder am wenigsten Bauchschmerzen bereitet. Ich weiß nicht, wie seht ihr
es? Ja, ich sehe es eigentlich ganz, ganz ähnlich. Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, als Steffi den Podcast vorgeschlagen hat, weil ich eben genau befürchtet hätte, dass es so ein bisschen effekthascherischer True-Crime-Podcast wird sozusagen. Aber dass es das überhaupt nicht ist, sondern dass das wirklich so relativ sparsam produziert ist. Und ich finde auch irgendwie sehr, also Steffi hat es würdevoll genannt. Ich würde dem tatsächlich irgendwie zustimmen, dass es einfach ein sehr würdevoll erzählter Podcast auch ist. Und dazu trägt nicht nur die Stimme von Britta Sandberg bei, sondern auch, wie der geschrieben ist. Also das ist einfach irgendwie sehr, sehr journalistisch, sehr genau beobachtet, sehr präzise auch einfach. Aber es überschreitet nie so eine Linie, dass es irgendwie versucht, so auf unangenehme Art Partei zu ergreifen oder einen so unangenehm nahe zu bringen an Gisèle Pelicot, wie das vielleicht irgendwie eine Boulevardberichterstattung zum Beispiel machen würde. Und das, finde ich, ist ganz fantastisch gelungen. Und vor allem auch, dass Britta Sandberg so ein bisschen ihre eigenen Bauchschmerzen so unterschwellig mit einpflicht. Also sie sagt an einer Stelle, mir fällt es nicht leicht, meine journalistische Distanz und die gebotene Neutralität einzuhalten. Mhm. Und dass ihr das aber trotzdem gelingt, das macht diesen Podcast, glaube ich, nochmal umso bemerkenswerter. Also ich fand den wirklich ganz, ganz toll. Auch wenn ich da tatsächlich nicht so viel Neues über diesen Fall gelernt habe. Ich fand es dann doch immer wieder irgendwie schockierend, wenn Sandberg in dieser Nüchternheit dann doch wieder irgendeine neue Wendung erzählt hat und sich so denkt, so um Gottes Willen. Mhm. Buff.
Ja. Steffi, wie war es denn bei dir? Hattest du erstmal Bauchschmerzen, bevor du damals zum ersten Mal auf Play gedrückt hast?
Das war ja zur Zeit, als dieser Prozess lief. Insofern war ich einfach interessiert. Also es machen sich ja Millionen von Journalisten beißen sich ja die Zähne daran aus, Nachrichten erfahrbar zu machen. Und oft mündet das dann in einem Format, wo der eine dem anderen was erzählt und man versucht locker über ein Thema zu reden und man merkt, wie krampfhaft das ist. Und insofern war ich einfach erstmal am Inhalt interessiert und dann hat es mich halt in dieser Art und Weise, ihr habt auch schon gesagt, das ist einfach auch gut geschrieben. Das muss man ja auch mal sagen, sowas muss man ja schreiben, das ist ja fast wie ein Hörbuch. Mir hat es dann tatsächlich noch die ein oder andere neue Info mitgegeben, weil damals war ich noch nicht so tief drin in dem Thema und ich fand, dass Journalismus erfahrbar zu machen, das ist hier perfekt gelungen und ich war nach 10 Minuten drin und habe mich dann immer schon auf die nächste Folge gefreut. Ja, gefreut in Anführungszeichen, ne?
Kommen wir zum Podcast von Kais. Du hast mitgebracht den Podcast Lösch alles, Bro.
Das ist Lösch alles, Bro. Aufstieg und Fall von Sky ECC, dem Crime Messenger. Ein Podcast von ZDF Frontal. Ich bin Kio Jung.
Und ich bin Hakan Tan Reverte.
Es ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem Pellico-Podcast vom Spiegel, weil das tatsächlich ein sehr, würde ich sagen, effektvoller True-Crime-Podcast ist, der eigentlich mit der Geschichte des größten Drogenfundes in der EU anfängt. Im Hafen von Hamburg wurden, ich glaube 2021 war es, ein Container mit 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Und die Ermittler sind damals auf die Lieferung aufmerksam geworden, weil sie einen angeblich ultrasicheren Messenger hacken konnten. In dem Podcast wird dann mit Hilfe der Sprachnachrichten sozusagen der Drogendealer so ein bisschen die Geschichte dieses Drogenfundes erzählt und wie dieser Deal sozusagen schiefgegangen ist und auf der anderen Seite eben auch verhandelt, ob dieser Hack dieses Nachrichtendienstes überhaupt okay war, ob der legal war. Da geht es dann auch um so Thematiken wie Vorratsdatenspeicherung. Und ich fand das eine sehr, sehr spannende Kombination und irgendwie sehr, sehr fesselnd erzählt.
Wir hören mal rein, wie das klingt, wenn das eingesprochen wird von Schauspielern, diese Chatnachrichten.
Als wir diese Chats zum ersten Mal gelesen haben, da hat es sich so angefühlt, als ob wir mit am Tisch sitzen. Du liest die Chats und siehst die Gangster förmlich, hörst ihnen zu, wie sie ihre Pläne schmieden.
Ja, Mann, sieht alles sehr, sehr gut aus jetzt. Das waren die stressigsten Wochen in meinem Leben. Montag holen wir die Sachen raus.
Wen sie in ihre Pläne einweihen.
Beide Fahrer sind erfahrene LKW-Fahrer mit krimineller Energie und wollen am besten heute anfangen zu arbeiten.
Du hörst, wie sie hoffen.
Was ist los? Haben wir den Jackpot geknackt?
Wie sie feiern, wenn alles gut läuft.
Dann wir machen Party. Aber was für eine Party. Aber lass Geld in Deutschland, weil hier machen wir Party mit meinem Geld.
Und wie sie wütend werden, wenn es mal schlechter läuft.
Dieser Hurensohn, wenn er noch einmal frech wird in der Gruppe, ich schwör dir, mir scheißegal, ob die Arbeit klappt oder nicht, ich ficke ihn. Dieser Hurensohn, sag ihm das. Ich schwör's, ich schlag ihn tot.
Übrigens, für die unter euch, denen Lukas Stimme bekannt vorkommt, ja genau, ihr kennt Rawan Taleb aus 4 Blocks.
Da hat man jetzt mal gehört, wie es klingt, wenn so eine Chatnachricht eingesprochen wird. Und ich erinnere mich, wir hatten bei dem BBC-Podcast über Britney Spears war das, hatten wir das Thema auch schon. Da haben auch Schauspielerinnen, Schauspieler bestimmte Szenen aus einem Buch nachgesprochen. Und ich weiß noch, dass wir damals so ein bisschen auch Bauchschmerzen hatten, weil es dem Ganzen ja schon, wie man diese Sprachnachrichten, wie man diese Texte spricht, das gibt schon eine Schlagseite. Hat euch das irgendwie gestört? Ist euch das unangenehm aufgefallen oder fandet ihr das da gut gelöst?
Ich finde, dass diese Chatnachrichten ja sehr an der Oberfläche bleiben. Insofern finde ich das vollkommen legitim. Und ich finde, es sind natürlich auch gute Schauspieler, die das machen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist ja nicht schlecht gelesen. Ne? Das, was da über diese Chats vermittelt wird, ist ja so ein Slang-Gelaber, nenne ich das jetzt einfach mal so. Ne? Mhm. So junge Männer sprechen viel mit Füllwörtern und da stört es mich überhaupt nicht, wenn es eine, in dem Fall auch noch sehr gute, schauspielerische Stimme einspricht. Weiß nicht, ob ihr das ganz anders seht, aber störend fand ich es gar nicht.
Wie ist es bei dir, Kais?
Ich habe am Anfang so ein bisschen damit gefremdelt. Also das sind ja 2 Schauspieler, irgendwie Rawan Taleb haben wir eben im Ausschnitt gehört und Anton Weil. die beide auch ungefähr so, ich glaube, Anfang 30 sind und halt auch so diese junge Männer-Slang-Sprechhaltung, die so ein bisschen nach TikTok-Deutschrap klingt, die das auch gut rüberbringen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da, das war so das Element von dem Podcast, mit dem ich am Anfang auch so ein bisschen gefremdelt habe, weil ich fand, dass es so sehr nach Klischee klang. Also ich dachte dann so irgendwie, ja, boah, es klingt, als hätte sich jemand ausgedacht. Also es ist gut gespielt oder gut gesprochen. Und ich habe dann aber immer einen Moment gebraucht, um zu realisieren, so, ah ja, der Text basiert, das sind ja echte Sprachnachrichten sozusagen, die sie einfach nur nachgesprochen haben. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich das irgendwie nicht mehr denken musste, sondern das einfach so akzeptieren konnte. Und ich finde so, Steffi, du sagst, sie bleiben an der Oberfläche. Ich finde inhaltlich ja, aber ich finde, man bekommt schon auch ein gutes Gefühl dafür, was für Typen das einfach sind, die diesen Deal eingefädelt haben und die ihn ja dann auch so ein bisschen verbockt haben.
Der ist textlich einfach langweilig, aber das ist ja, aber das liegt ja nicht an den Schauspielern.
Ich glaube natürlich, was am Anfang des Podcasts ja auch gesagt wird, was ja gern solche Podcasts auch tun, dass man sagt, wir haben uns monatelang durch, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Chatnachrichten gelesen und sowas, dass das nochmal rausgestellt wird. Ja. Wenn du eben diesen, was ja schon so ein journalistischer Schatz dann ja auch irgendwie ist, du hast diese Textnachrichten und die Frage, okay, wenn ich die nicht benutzen kann, dann habe ich eigentlich auch nicht die geile Story. Also irgendwie muss ich die verwenden. Wie verwende ich es gut? Ich dachte mir am Anfang auch, wäre es irgendwie besser, ich hätte das relativ nüchtern eingesprochen. Dafür passt aber natürlich auch diese Wortwahl überhaupt gar nicht. Also dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwie albern geworden, wenn das jemand in so einem Nachrichtensprechhaltung vorliest. Deshalb glaube ich auch, also am Anfang hat es mich auch gestört, aber vielleicht braucht man auch einfach eine Zeit. Also ich bin dann auch nach einer Weile reingekommen, habe mich aber trotzdem manchmal gefragt, okay, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen gewesen? Ist das vielleicht ein bisschen zu über selbstbewusst gesprochen? Hat er das vielleicht, war das vielleicht so eine Nummer zu doll? Aber ich glaube auch, also ich habe lange überlegt, mir ist auch keine bessere Lösung eingefallen, wie man es hätte machen können. Ne?
Ich musste so ein bisschen an dieses Phänomen denken, dass so die Welt der Gangster sozusagen sich immer wieder an ihre filmische oder mediale Darstellung irgendwie annähert. Und dann kam mir diese Geschichte in den Sinn, dass in den 90ern, als Pulp Fiction rauskam, so amerikanische Chirurgen festgestellt haben, dass es so eine ganz seltsame neue Form von Schussverletzung gab, die daher rührt, dass die Leute auf einmal diese Pistolen so schräg gehalten haben, wie halt in Pulp Fiction und nicht mehr gerade, wie man es halt vorher gemacht hat. Das ist was ich auch irgendwie in diese Art zu sprechen irgendwie rein interpretieren würde. Das ist halt irgendwie wieder so eine Art von, ja, sie sprechen, wie sie denken, dass Gangster sprechen. Und deswegen wirkt das, glaube ich, auch so ein bisschen komisch, weil es halt so eine Imitation ist von halt vielleicht auch so einer Serie wie Four Blocks zum Beispiel. Und dann wieder jemanden zu casten, der in Four Blocks mitgespielt hat, ist auch irgendwie so. Es ist wie so ein Spiegel vor einen Spiegel halten und was sich dann so ins Unendliche irgendwie verlängert. Und das fand ich irgendwie auch spannend. Aber man muss auch sagen, dass diese Geschichte von Luca und Bollers mit den nachgesprochenen Sprachnachrichten ja dann irgendwie auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil es ja dann eher so um den Messenger geht und um die Frage, war es legal, dass Europol den verdachtsunabhängig einfach gehackt hat? Wie kann es sein, dass einfach irgendwie so sämtliche Nachrichten abgefischt werden, ohne zu wissen, was da drin ist? Und das fand ich dann auch sehr spannend.
Ja, das fand ich interessant, weil, also es wird auch am Anfang sehr, sehr oft wiederholt, dass, also wir haben diese Nachrichten, weil offensichtlich ist was schiefgegangen und also es ist kein Geheimnis, dass dieses Ding schief geht. Man ist quasi nicht bei so einem großen Rätsel, also natürlich ist es ein Rätsel, warum genau es schief geht, was dann auch relativ irgendwie banal ist, menschliche Fehler. Aber ich finde, der Podcast hat es dann auch so ein bisschen ausgereizt für mich ab anderthalb Folgen, auch dieses Gimmick. Und dann kriegt er aber tatsächlich nochmal für mich so eine gute Kurve, indem es eben auf einmal dann doch um so Sachen geht wie Privatsphäre und Datenschutz. Und da habe ich auch nochmal einen Ausschnitt zu.
Um diesen Skyhack wirklich zu verstehen, also was das für uns alle als Gesellschaft bedeutet, haben wir uns ein Beispiel überlegt. Stellt euch vor, die Polizei in einer Großstadt. Die fängt plötzlich an, in Wohnungen Wanzen zu platzieren. Sie macht das gezielt in nur einem Viertel in der Stadt. Auf einmal wird die Aktion bekannt. Alle würden ausrasten, ihr kennt das Spiel. Schlagzeilen in der Bild, das Heute-Journal berichtet, unzählige Memes online, Bürger würden klagen, die gesamte Bandbreite. Der Polizeipräsident würde dann vor ein Mikrofon treten und sagen, wir haben das gemacht, weil die Menschen in diesem Viertel statistisch gesehen nun mal krimineller sind. Wie würdet ihr reagieren? Wäre es okay, dass sie deshalb alle Häuser überwacht haben und niemand vorher Bescheid wusste? Und nehmen wir jetzt nochmal an, dass der Polizeipräsident sagt, übrigens, wir haben durch dieses Vorgehen Terroristen gefunden und einen Anschlag und damit vermutlich hunderte Tote verhindert. Sie haben alle Häuser überwacht und in einem waren die Bomben und die Täter. Ändert das eure Meinung?
Auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel und interessant, dass er dann so eine Wendung auch nimmt, dieser Podcast. Steffi, wie hast du das empfunden?
Ja, ich bin diesem Gedankenspiel sehr dankbar, weil bis dahin war dieses Thema für mich eine sehr große Hürde. Also das war... Ich weiß nicht, ob ihr euch damals an diese Serie Schwarz-Rot-Gold erinnert. Da ging es irgendwie auch um Schmuggelgeschichten im Hamburger Hafen. Da habe ich immer weggeschaltet, weil mir das zu langweilig war. Und so ähnlich ging mir das auch. Es war eine wahnsinnig hohe thematische Hürde. Also aber, und da hat mich die Sache dann auch wieder abgeholt, dieses Umschalten auf mein eigenes Leben und dieses Gedankenspiel, das hat mir tatsächlich einen Zugang verschafft, weil bis dahin war das für mich Akten ablegen als Podcast. Und dann habe ich es verstanden. Oder dann hat das mich irgendwie gecatcht und ich habe mir über dieses Thema Gedanken gemacht. Und das war gut.
Ja, weil wahrscheinlich auch einfach dieser Deal, der da stattfinden soll und warum der scheitert, das ist einfach wahnsinnig bürokratisch. Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, es geht ewig und dann muss das dahin verfrachtet werden und dann kommt der Container dahin und dann gibt's das und das Protokoll, was gemacht werden muss und sowas. Und da dachte ich dann auch so, wenn das jetzt noch so eine Weile weitergeht, also natürlich will man das so in seine ganzen, oder muss man auch, um es verständlich zu machen, warum es dann am Ende scheitert, muss man das so erzählen, aber es ist jetzt nicht das, was einen unbedingt so dran hält. Deshalb war ich auch sehr dankbar, dass es dann irgendwann doch mehr um diesen Krypto-Messenger ging, um auch über solche Fragen, Datenschutz, Privatsphäre, wobei das ja auch schon wieder so ein Thema ist. Also dieses Beispiel gerade eben, das kommt, glaube ich, in Folge 5 auch relativ am Ende. So richtig tief reingehen und im Detail kann man das natürlich auch nicht besprechen dann in diesem Kontext. Aber ich war auf jeden Fall dankbar, dass das als nächste Ebene noch eingezogen war in diesem Podcast.
Wie ging es euch mit der, ich nenne es mal Sympathie? Also ich fand es ganz interessant, dass der Podcast anfängt mit diesen beiden Dealern und deren Drogenlieferung und die sozusagen als Protagonisten positioniert. Und ich dachte die ganze Zeit so, ah ja, die müssen es jetzt schaffen, weil ich irgendwie so auf deren Seite war. Dann kam in der zweiten Folge irgendwie auf einmal Europol auf den Plan und dann dachte ich so, ja, Europol, geil, das sind die Guten hier. Und dann kam irgendwie dann kam ein Anwalt dazu, der quasi die andere Seite vertritt und sagt, hey, es ist irgendwie hochproblematisch, dass Europol diese Daten abgefischt hat aus den und den und den Gründen. Und dann war ich so, ah ja, geil, der muss jetzt irgendwie gewinnen sozusagen. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass man wie so jedes Mal einen neuen Protagonisten sozusagen vorgesetzt bekommen hat, mit dem man auf einmal irgendwie empathisch sein sollte und auf dem man sein Geld gesetzt hat, in Anführungszeichen. Das war irgendwie immer so ein bisschen ernüchternd, dann zu sehen, ah ja, okay, die beiden sind doch irgendwie jetzt nicht die, in Anführungszeichen, Helden dieses Podcasts, sondern es geht eigentlich irgendwie um was ganz anderes. Also ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass meine Loyalitäten dann so ins Leere laufen in dieser Erzählung.
Das ist natürlich die Schwierigkeit, okay, ich will dieses Thema erzählen, dass es da so einen Krypto-Messenger gibt, über den extrem viele Kriminelle ihre Deals planen. Was mache ich dann? Okay, ich brauche irgendwem, an dem man sich vielleicht ranhangeln kann oder irgendwie so eine Person, die einen da durchführt. Und die wechseln in dieser Geschichte tatsächlich sehr oft, was vielleicht gar kein so ein Problem wäre, wenn man es von vornherein klar gemacht hätte. Aber dadurch, dass es wirklich so anfängt, man ist bei diesen beiden Typen dabei, die diesen Deal planen, hat man vielleicht einen falschen Eindruck oder wird erstmal mit was reingezogen, was sich dann am Ende dann doch mehr oder weniger ja auch verflüchtigt. Das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Steffi, hattest du damit irgendwelche?
Ja, ich verstehe das, dass ihr euch dafür irgendjemanden erwärmen wolltet, aber das Thema allein, ne, Kryptochats und Kokainschmuggel und so, das sind nicht die Themen, also beziehungsweise nicht auf dieser Sachebene, wo mir irgendjemand sympathisch ist. Das passiert einfach nicht. Also mir sind die Typen nicht sympathisch, weil die ja einfach nur ein Meme nach dem anderen in ihren Chats hin und her schicken. Das geht schon mal nicht. Dann finde ich, Europol ist an sich der Begriff, da kommt schon mal keine Wärme auf. Das ist wirklich, ich bin total dankbar, dass du mir diesen Podcast vorgestellt hast, weil sonst wäre ich niemals, das ist ja manchmal so, ne, man wäre niemals von selber drauf gekommen und ich habe mal einen Blick in eine neue Welt geworfen. Aber da eine Verbindung herzustellen oder so, das fällt mir wirklich wahnsinnig schwer.
Es ist interessant, dass das der Podcast ist, der wesentlich weniger distanziert erzählt ist, also im Vergleich zu dem Pellico-Podcast, aber irgendwie dann trotzdem so eine Distanz aufkommen lässt. Das finde ich gerade spannend.
Lasst uns zu meinem Podcast kommen, den ich mitgebracht habe. Eine Empfehlung von einem Freund und Kollegen hier im Deutschlandfunk, Lars Hendrik Beger, der zu mir meinte, Mike, hör dir den auf jeden Fall mal an, der könnte dir gefallen, weil es geht um Essen. Ich habe ja schon bei Überpodcast öfter mal Essenspodcasts mitgebracht. Es geht um geiles Sounddesign, was ich studiert habe, und es geht auch um Comedy. Könnte dir gefallen, dachte ich, also ganz oft bei so Empfehlungen, da sagt man dann so, oh ja, hör ich mal rein, mach das aber nie. Habe ich gemacht und habe den seitdem wirklich durchgebinged. Es ist Richard's Famous Food Podcast.
It's Richard's Famous Food Podcast. Jump into the brine.
Coming up on Richard's Famous Food Podcast, How to Milk a Goat.
Von Richard Parks III, dem dritten Filmemacher, Schauspieler, Food-Journalist, hat Kochbücher geschrieben, Podcast-Produzent, unter anderem auch bei Storytime mit Seth Rogen. Oder eben sein eigener Podcast, Richard's Famous Food Podcast. Die nehmen das alles irgendwie so ein bisschen kulminiert in einem Podcast über Essen, Trinken, bisschen Journalismus, bisschen Comedy. Eine Zeichentrickserie zum Hören, hat er mal gesagt. Volles Sounddesign, Musik und auch Running Gags. Ein Cartoon, den man hören kann und von dem man auch was lernt, hat Walcher es mal beschrieben. Und wir hören einmal kurz in die Folge rein, in der es um Kraftbrühe geht.
The story of bone broth begins with a chef in New York. He had just turned 40 and he was suffering from gout. Yes, gout is still a thing we suffer from. It's not a disease that went away with the end of the Tudor dynasty. Anyways. Touting bone broth's nutritional qualities, this chef started selling it out of a window in New York he called Brodo. And it caught on
big time. Bone
broth. People started brothing to cure sickness. They broth to look more attractive. They broth to stave off disease. Before long, they were brothing just because everybody else was. Now we got broth pet food, we got broth cocktails. The New York Times Magazine called brothing the new juicing. People are even writing songs about bone broth. I wrote one. You're listening to it. The point is, it got pretty popular. For more, we go to Matt Frasca, our correspondent on the ground at Brodo in Manhattan. Frasca, what are you seeing?
It's a bad day for raw juice, Richard. Kale is dead. Green juice is over. Broth! That's the new game in town, Richard. Here in New York, we get our broth at Brodo. The word means broth in Italian.
We're trying to get a sense of the contemporary brother's mindset. What's the clientele like in the scene out there?
Hordes of intelligent, health-conscious New Yorkers lining up for to-go cups of steaming hot meat nectar.
Hi.
Hi, we'll take one of each of the small.
They're all queuing up at the broth buffet that is Brodo. Hmm. Oh, look, there's a little boy here just sipping on some broth. How do you like your bone broth, little boy? Would you say it's good or bad?
Good.
Okay, little boy.
Es ist ein Podcast, der, es ist einiges drin. Hat er euch komplett überrollt, überrumpelt? Er hat ja auch so ein paar leisere Momente. Oder seid ihr doch reingekommen in den Humor, der auch sehr, sehr eigen ist?
Ich fand's richtig lustig. Ich fand diese erste Folge, also endlich, man muss sich jetzt mal auf Deutsch übersetzen, Knochenbrühe. Ne? die erste Folge, da hatte ich, ja, habe ich gedacht, das ist witzig. Und dann habe ich mir noch diese Folge angehört, die du uns auch empfohlen hast.
Genau, in der anderen Folge geht es darum, dass Richard Parks der Dritte für einen Freund eine Werbung suchen muss, die der in den 90ern gesehen hat, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, die ihm damals auch viel bedeutet hat. Und er hat schon überall danach gesucht, aber er findet diesen Ausschnitt einfach nicht mehr. Es ist eine Werbung von einer US-amerikanischen Pizzakette, die so abgezielt hat auf die Kinder von mexikanischen EinwandererInnen.
Hey, listen, if you're looking for a mystery, if you can find that video, I would love that.
Yeah. Wait, did you say mystery? Yeah, I'm looking for a mystery, because I've got a podcast to make. And us podcasters, well, we like mysteries.
Yeah!
They drive the story forward. Hang on, Fernando, but I also need some kind of reason to go on this quest for you. So why do you need me to find this commercial for you exactly?
I would love to get a digital copy because I can't find it anywhere.
Right, but why?
Just to put on our Instagram.
Oh, okay. Instagram.
Kind of like as a throwback Thursday.
Yeah. Dope.
Yeah, dope.
Und ich finde es wirklich wahnsinnig witzig. Ich finde es auch so selbstironisch, liebevoll, so aufwendig. Die einzige Frage, die ich mir stelle, warum er das wirklich auch nur alle, weiß ich nicht, jede vierte Spargelsaison so eine Folge rausbringt, weil so viele gibt es ja nicht.
Nee, es gibt nicht viele Folgen. Ich glaube, einmal im Monat eine Zeit lang eine, dann auch wieder ein Jahr Pause. Und ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig aufwendig und selbstausbeuterisch, dieses Podcast-Projekt, dass der da auch irgendwie, also damit verdient auf jeden Fall kein Geld, das macht er mit anderen Sachen. Und ich glaube, das ist ja wirklich so ein sehr, sehr ernstes Hobby, wahrscheinlich eher.
In seinem eigenen Tempo.
Genau.
Das ist aber ein ganz schön schnelles Tempo, was er da fährt, in den Folgen zumindest. Ja, ich muss euch da ein bisschen in die Parade fahren. Ich bin leider überhaupt nicht warm geworden mit diesem Podcast. Was vielleicht auch daran lag, dass ich die letzten Tage Grippe hatte. Ich glaube, dann ist es wirklich echt schwierig, weil in diesen Folgen, also diese erste Folge dauert ja nur 15 Minuten und da passiert schon so viel, dass es mich, glaube ich, einfach ein bisschen überfordert hat, dass ich mir wirklich einfach zwischendurch mal so ein bisschen einen Moment Pause gewünscht habe, um auch die Informationen jenseits des Sounddesigns verarbeiten zu können, weil da steckt ja auch irgendwie dann da doch ganz interessanter so Food-Journalismus drin, aber ich habe irgendwie mehr als die beiden Folgen gehört, die du empfohlen hast, Mike, und muss sagen, es ist wirklich rein gar nichts daraus hängen geblieben an Informationen. Ich finde den Vergleich Cartoon zum Hören total toll. Ich finde, das ist teilweise wie so eine Folge Rick and Morty. Und Rick and Morty ist mir einfach auch zu viel. Ich bin da eher so der Klassiker. Ich brauche so 90er Jahre Ren and Stimpy Tempo, wo alles immer eine Sekunde zu lang dauert. Und darüber auch so ein bisschen der Humor entsteht. Und das ist für mich ein Beispiel gewesen von so, ja, gutes Sounddesign und eine kreative Produktion ist wichtig, aber man kann es auch so überproduzieren. Und das ist für mich so ein Fall von, das ist überproduziert.
Es ist sehr, sehr dicht. Ich finde da irgendwie nur einfach so beeindruckend, wie jemand so eine eigene künstlerische Vision verfolgt, die auch wirklich, die ich so von niemandem anderen gehört habe, die man auch nicht wirklich nachahmen kann. Es ist wirklich so ein sehr einzigartiger Podcast, der mich auch so ein bisschen inspiriert hat, auch selber wieder verspielter und ein bisschen kreativer an so Beiträge zum Beispiel ranzugehen. Das schleift sich ja vielleicht manchmal über die Jahre so ein bisschen ein, dass man sein Ding runterspult, vielleicht da doch auch wieder mehr Kreativität, mehr Verspieltheit reinzustecken.
Ja, nicht müde werden, ne, finde ich auch. Und ich die Frage nach dem Sinn und Zweck, die, glaube ich, die darf man sich gar nicht stellen. Ich frage mich auch, oder ich wünsche diesem Richard Parks dem Dritten auch wirklich eine offene Hörerschaft, weil ich kenne das von meinen eigenen Podcasts immer, wenn man mal ein bisschen über die Stränge schlägt, ein bisschen absurder wird und sowas fragt wie, was kann man tun, wenn Tiere angreifen? Da schalten schon die Ersten ab, weil sie denken, was soll der Scheiß? Insofern, mir hat das einfach gefallen, weil es wirklich gar keinen Sinn hatte und mich trotzdem irgendwie drangelassen hat. Kunst ist vielleicht das Richtige.
Ich würde Ich würde gar nicht sagen, dass das gar keinen Sinn hat. Ich fand das schon total schlüssig zu sagen, man probiert sehr viel akustisch aus in so einem Podcast, in dem es um Essen geht, weil Essensgeräusche sind einfach oft Dinge, die man nicht gerne hört.
Das stimmt.
Also dieses Schlürfen in diesem, ich glaube, es war auch in einem Ausschnitt zu hören, da lief es mir irgendwie eiskalt den Rücken runter und dann eben zu gucken, was kann ich machen, damit ich sich trotzdem irgendwie dieses Gefühl, was man hat, wenn man diesen Werbespot sieht oder diesen Drink trinkt oder eben Knochenbrühe schlürft, wie kann man dieses Gefühl irgendwie akustisch rüberbringen, sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich schon total super. Und er ist ja auch handwerklich total toll. Der hat ein total schönes Tempo, in dem das produziert ist. Aber mir war das Tempo halt einfach zu hoch. Und vielleicht lag es auch einfach wirklich an der Grippe. Also ich werde ihm nochmal eine Chance geben, wenn ich wieder richtig gesund bin. Bis dahin liegt er jetzt einfach unter den gespeicherten Podcasts brach und muss einfach ein bisschen warten.
Okay, immerhin ist er abgespeichert. Lasst uns vielleicht zum Schluss nochmal so ein Ranking versuchen von diesen drei Podcasts, die wir jetzt gehört haben, die wir besprochen haben. Steffi, was wäre bei dir auf Platz 1, 2 und 3?
Also ich bleibe bei Giselle Pellicot auf der 1, auf der 2, aber auf jeden Fall das, was du uns vorgeschlagen hast. Und der Krypto-Chat, der hat mich nicht abgeholt. Aber ich habe was Neues kennengelernt und dafür danke ich dir.
Oh, ich bin so froh, dass einmal ein Podcast, den ich mitgebracht habe, nicht überall auf dem letzten Platz landet. Aber ich glaube, Kais, bei dir stehen meine Chancen wieder schlecht, oder?
Ja, leider. Tut mir leid. Also ich würde tatsächlich auch sagen, absoluter Hörtipp ist der Podcast über Giselle Pellicot vom Spiegel. Den fand ich wirklich fantastisch. Für mich Platz 2, Eigenlob stinkt ein bisschen, aber den ich mitgebracht habe, Lösch alles, Bro. Auf Platz 3, Richard's Famous Food Podcast. Aber mit der Option, dass ich ihn nochmal höre und er dann vielleicht doch noch nach oben rutscht.
Ich komme darauf zurück, Kais. Wir sprechen uns wieder. Und du hast wir da nicht alles gehört. Mal, ja. Ja, du hast natürlich total recht. Eigenlob stinkt, aber in dem Fall mein neuer Lieblingspodcast, Richard's Famous Food Podcast, bei mir auf der 1. Dann der Podcast über Giselle Pellicot vom Spiegel. Und dann Lösch alles, Bro. Steffi, Kais, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Über-Podcast für heute. Vielen Dank nochmal an die ganze Über-Podcast-Redaktion, an Christine Watti. Und mehr Folgen Über-Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Mike Herbstreut. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.